Also guten Morgen. Jetzt ist irgendwie jeder so weit weg von mir. Ich weiß nicht, was der Grund ist, aber ja. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass du irgendein cooles Ereignis hast oder du triffst dich nächste Woche mit irgendwen und du freust dich schon voll drauf oder du hast irgendein cooles Event, du gehst zum Konzert oder zum Fußballspiel und du bist schon voll motiviert und freust dich schon. Und dann vergängen die Tage so und du kommst in irgendeinen Raum rein und da siehst du einen Menschen, der ist krank und du siehst da die Nasen rinnen schon und der muss die ganze Zeit niesen und du denkst dir dann, boah, ich möchte jetzt auf keinen Fall krank werden, weil dann verpasse ich das coole Event, dann kann ich mich nicht mit der Person treffen und dann hältst du so Abstand zu der Person und du behandelst das so im Unterbewusstsein ein bisschen anders und hast einfach Abstand zu der Person. Ich habe das immer erlebt auf der Bibelschule. Da leben wir alle ganz eng gemeinsam und wir haben dreimal am Tag gemeinsam gegessen. Und wenn da eine Person krank wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass andere Leute krank werden, ziemlich hoch. Und wir haben das einmal gehabt, da hat eine Frau so Infektionen im Auge gekriegt. Das heißt Pinky Eye. Und genau, dann hat sie nur eine andere Person angesteckt. Und ich habe mir gedacht, hey, ich will das auf keinen Fall kriegen. Und habe dann angefangen, dass ich mir, glaube ich, 10 Mal am Tag meine Hände gewaschen habe. Und dass ich mir einfach die ganze Zeit meine Hände desinfiziert habe. Dass sie sogar schon schrumpelig geworden sind. Und ich habe einfach aufgehört, dass ich mir ins Auge greife, in irgendwas aussehe. Und dann, ja. aber ich wollte auf keinen Fall krank werden, ich wollte das auf keinen Fall haben. Und das ist was, was nicht nur heutzutage gibt, aber das hat schon damals in der Bibel gegeben. Und das ist heute unsere Geschichte. Wenn du die Bibel mit hast, dann schlag bitte das Matthäus-Evangelium auf, im 8. Kapitel, gleich am Anfang. Und während du das machst, werde ich dir ein bisschen erzählen, was davor passiert ist. Also falls du dich noch erinnern kannst, dann letztes Jahr zu der Zeit, das heißt, haben wir die Bergpredigt durchgemacht und da schließt jetzt der Text an. Also Jesus hat die Bergpredigt beendet und er hat mit seinen Worten auf sich aufmerksam gemacht. Er hat darüber geredet, wie er selbst, Jesus, die Erfüllung des Gesetzes ist. Jesus hat das Gesetz interpretiert, wo er sagt im Alten Testament, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Und Jesus gibt da Anweisungen, wie man geben soll, richtiges Beten, Fasten. Er gibt Warnungen vor irdischen Verlangen, vor Habsucht, vom Richten von anderen Menschen. Und er warnt die Menschen vor falschen Propheten. Und im Grunde gibt er Jesus den Menschen eine kompakte Predigt über wer Jesus selber ist, wie man als Christ zum Leben hat und vor was für Sachen man sich hüten soll und aufpassen soll. Und die Menschen, die das hören, die sind erstaunt und erkennen, dass das kein gewöhnlicher Schriftgelehrter ist. Das ist kein normaler Mensch, der da predigt. Er hat also etwas ganz Besonderes. So wie Jesus redet, so hat einfach nur kein Mensch geredet. Und schon allein, wenn Jesus den Mund aufmacht, dann zieht es einfach die Menschenmassen an. Und bis zu diesem Zeitpunkt, jetzt beim 8. Kapitel, bis auf das Ende von Kapitel 4, wo Jesus Krankheit und Gebrechen heilt, hat Jesus viel Behauptungen aufgestellt über sich selber. Er hat viel Anweisungen gegeben. Und jetzt, wo Jesus viel gesagt hat, jetzt lässt Jesus Taten folgen. In Kapitel 8 und 9 sind hauptsächlich Erzählungen, wie Jesus Menschen heilt, wie Jesus Menschen mit Dämonen heilt, er lässt die Blinden wieder sehen, er lässt die Gelähmten wieder laufen, er bringt Menschen zurück ins Leben und er kontrolliert sogar das Wetter. Ja, und bei diesem ersten Wunder wollen wir jetzt einsteigen, im 8. Kapitel, die Verse 1 bis 4. Und Matthäus schreibt da: Als er aber von dem Berg herabgestiegen war, folgten ihm große Menschenmengen. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder und sprach: Herr, wenn du willst, Entschuldigung. Und der Mann sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus und rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt und Jesus spricht zu ihm, siehe, sage es niemanden, sondern gehe hin, zeige dich dem Priester und bring die Gabe dar, die Mose angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis. Also Jesus kommt von dem Berg herunter und viele Menschen folgen ihm. Weil diese Menschen haben noch nie jemanden so gesehen wie Jesus. So jemanden wie er hat es einfach noch nie gegeben. Und Jesus hat sich durch die Worte offenbart und jetzt offenbart er sich durch die Taten. Und er zeigt damit, dass Gottes Reich wahrhaftig und wirklich gekommen ist. Und im Vers 2 lesen wir eben von dem Aussätzigen, der zu Jesus kommt. Und er kniet nieder vor ihm und sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und damit wir ein bisschen besser verstehen können, was dieser Mann zu Jesus gesagt hat, möchte ich kurz erklären, in was für einer Situation sich dieser Aussätzige befunden hat. Also in der Bibel wird jemand als Aussätzige bezeichnet, von der Person unter einem Aussatz leidet. Und das Wort verwendet die Bibel hauptsächlich für Hautkrankheiten, verschiedenste Art, unter anderem Lepra. Es wird aber auch verwendet für zum Beispiel Verfärbung von Stoffen, für blasse Flecken oder Wänden. Und Gott hat Mose genaue Anweisungen gegeben, wie man herausfindet, wann jemand an einer Hautkrankheit erkrankt ist und was man dann tun muss. Und Gott hat da befohlen, dass ein Aussätziger, der hat außerhalb vom Lager, beziehungsweise dann von der Stadt leben müssen, er hat zerrissene Kleider tragen müssen, er hat sich nicht die Haare rasieren dürfen, der Bart hat wachsen lassen müssen und er hat jeden warnen müssen, dass er unrein ist. Wenn da Menschen gekommen sind, dann hat er sagen müssen, ich bin unrein, unrein. Das heißt, diese Menschen waren von der Zivilisation abgetrennt. Und nicht nur das, diese Menschen haben gewusst, dass diese Krankheit so gut wie unheilbar ist. Weil diese Menschen haben keine Hoffnung auf Heilung gehabt, weil sie wissen, Heilung ist so gut wie unmöglich. Und sie haben auch keine Chance gehabt auf ein normales Leben. Weil solange sie krank sind, waren sie sozial isoliert von den Menschen. Weil solche Menschen, die haben keine Beziehung erlebt, die haben keine Nähe erlebt zu anderen Menschen, kein Mensch hat sie berührt. Und wenn die zu nahe zu anderen Menschen gekommen sind, dann ist so öfters passiert, dass die Steine geflogen sind, dass sie die Menschen vertrieben haben. Und die Bibel beschreibt es auch als einen langsamen Tod. Und dass eigentlich fast Tod besser war, als wie man so eine Krankheit hätte. Genau, das heißt, da ist ein Mann, der lebt außerhalb von der Stadt, und er hat keine Hoffnung auf Heilung, er hat keine Hoffnung auf ein soziales, normales Leben. Und wahrscheinlich hat dieser Mann Jesus irgendwie abseits reden gehört und er hat einfach gemerkt, dieser Mensch, der predigt mit einer Vollmacht und dieser Mensch, da ist einfach was ganz Besonderes an ihm. Und vielleicht hat er die Worte gehört, bittet und es wird euch gegeben oder macht euch keine Sorgen. Der Aussätzige erkennt, dass Jesus die Macht hat zu heilen. Bis zu dem Punkt in seinem Leben hat dieser Mann keine Hoffnung auf Heilung gehabt. Und jetzt sieht er und erkennt er, dass Jesus die Antwort auf sein Problem ist. Und Jesus ist die einzige Lösung dafür. Und obwohl er unrein ist, kann dieser Mensch nicht anders, als dass er auf Jesus zugeht. Und er kommt zu Jesus, er wirft sich vor ihm nieder und sagt, Herr, ich leide an dieser Krankheit und du bist der Einzige, der mich heilen kann. Und ich leide so schlimm, deswegen bitte, Herr, heil mich. Du bist meine einzige Lösung. Du musst mich unbedingt heilen. Weil das hat der Mann nicht gesagt. Nein, der Mann wirft sich vor Jesus nieder und sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Jesus, wenn du willst, dann kannst du mir heilen. an dieser Aussätzige, ohne Hoffnung auf Heilung, er kommt zu Jesus und anstatt, dass er ihm anfleckt um Heilung, sagt er zu Jesus, hey, wenn es dein Wille ist, wenn du willst, kannst du mich heilen. Und das ist bemerkenswert, weil im Alten Testament gibt es nur zwei Menschen, beziehungsweise drei, wenn wer Mose mitrechnet, die von Lepra geheilt worden sind. Und diese Menschen sind nicht von Propheten geheilt worden. Diese Menschen sind nicht von anderen Menschen geheilt worden, sondern von Gott persönlich. Und dieser Mann hat einfach kapiert, wer da vor ihm steht. Nämlich Gottes Sohn, der Richter der Welt, der Allmächtige, der König der Könige. Und von diesem Mann können wir zwei wichtige Sachen lernen. Ja, erstens, der Mann hat gewusst, er hat ein Problem. Und er hat erkannt, dass Jesus die einzige Lösung dafür ist. Und zweitens, er kommt zu Jesus in Ehrfurcht und vertraut auf Jesus Willen, obwohl er so leidet. Und jetzt möchte ich dich fragen. Erstens, wo gehst du hin, wenn du ein Problem hast? Gehst du zu deinen Eltern? Gehst du zu deinen Freunden? Zu dem Ehepartner? Und hoffst, dass da das Problem gelöst wird? Oder gehst du zu Jesus und rennst zu ihm um Hilfe? Und wenn du zu Jesus kommst, wie begegnest du ihm? Ich habe mal ein Buch gelesen, da hat ein Mann von einer Frau geschrieben, die haben auf einer Farm gelebt und da war einfach weit und breit nichts. Das nächste Krankenhaus war weit entfernt und die haben einen Sohn gehabt und der hat sich beim Spülen verletzt. Und der hat sich so schwer verletzt, dass es schon lebensbedrohlich war. Und sie haben gewusst, die können nicht ins Krankenhaus fahren. Sie haben gewusst, wir können die Rettung nicht rufen, das dauert alles zu lang. Sie haben gesagt, wir beten. Und diese Frau hat dann gebetet, Gott, wenn du mein Kind nicht heilst, dann rede ich nie wieder mit dir. Und das ist einfach kein guter Ort, wie man Gott begegnen soll. Hey, kommst du vor Gott und willst du deinen Willen auf ihm drucken? Oder vertraust du auf Gottes Willen, auf seine Weisheit, auf seine Vollkommenheit, auf seine Liebe? Ja, dieser Mann hat ganz was Wichtiges verstanden, nämlich, dass es von Gott abhängt und von seinem Willen und dass es so gut ist und dass es so perfekt ist. Und ich finde, es ist eine ganz wichtige und essentielle Einstellung, die wir Christen haben sollten, die wir in unserem Herzen tragen sollen. Dass wir auf Gottes Willen vertrauen. In Ehrfurcht vor Gott treten und zu wissen und zu vertrauen, dass es gut sein wird. Aber bitte denk jetzt nicht, dass das einzige Gebet ist, das wir beten sollen, dass wir nur beten sollen, Herr, wenn es dein Wille ist, dann passiert das, oder Herr, wenn es dein Wille ist, dann werde ich das machen. Oder wenn du ein Problem hast, dass du betest, ja, wenn es dein Wille ist, dann heilst du mir und dass du nichts anderes betest. Okay, wir dürfen Gott da anflehen. Wir dürfen vor Gott da unsere Emotionen bringen und zu ihm ausschreien. Und Mose hat auch zu Gott geschrien. Und lustigerweise in einer ähnlichen Situation, wo jemand an einem Aussatz erkrankt ist. Und Mose hat auch zu Gott geschrien. Bitte heil diese Person. Und Gott hat es auch gemacht. Aber wichtig ist, dass wir in unserem Herzen vertrauen auf Gott, auf seinen Willen. Und dass du auch zufrieden bist, von Jesus deinem Wunsch nicht erfüllt. Weil wenn Gott zum Beispiel all meine Wünsche erfüllen darf, dann war mein Leben ein Chaos. Wenn Jesus nach meinem Willen diktieren darf, dann war mein Leben eine Katastrophe. Und wahrscheinlich nicht nur mein Leben, sondern das Leben von anderen Menschen auch. Und ich war halt nie mehr glücklich, wenn mein Wille wahr wird. Oder nur mein Wille wahr wird. Ja, deswegen möchte ich dich bitten, vertraue auf Gott, was er in deinem Leben macht, es ist gut und hab Ehrfurcht davor. Genau, also der Aussätzige, er kommt zu Jesus und was macht Jesus jetzt? Er nimmt sich um diese Person an, obwohl diese Person unrein ist. Und ich darf auch gern die Reaktion der Menschen sehen, die da herumgestanden sind, als Jesus diesen Menschen berührt hat. Weil Jesus behandelt diesen Menschen nicht anders, nur weil er an einer Krankheit leidet. Weil Jesus berührt den Mann und heilt ihn. Die Krankheit verschwindet und er ist gesund. Und eigentlich würde man jetzt, zumindest damals, würde man erwarten, dass dieser Mensch, dass Jesus jetzt diese Krankheit bekommt und selbst unrein wird. Aber Jesus ist einfach kein normaler Mensch. Es passiert genau das Gegenteil. Jesus' Reinheit fließt zu diesem Mann und sie macht ihn rein von dieser Krankheit. Jesus' göttliche Macht ist größer und stärker und seine Liebe ist ansteckender. Das ist kein Hindernis für Jesus. Und jetzt habe ich einfach richtig gute Nachrichten für dich. Jesus kann nicht nur Krankheiten heilen, sondern er reinigt auch die Sünde. Okay, genau deswegen ist Jesus auf diese Erde gekommen, um für sündhafte Menschen zu sterben. Jesus hat am Kreuz die Strafe getragen, die wir alle verdienen. Den Tod, die ewige Getrenntheit von Gott. Und so wie der Aussatz damals von Menschen, so wie der Aussatz damals Menschen vor anderen Menschen unrein gemacht hat, so macht uns die Sünde unrein vor Gott. Der Aussätzige, der hat keine Möglichkeit gehabt, irgendeine Beziehung anzufangen mit einem reinen Menschen. Und genauso können wir als sündige Menschen nicht vor Gott kommen, vor einem Gott, der rein, perfekt und gut ist. Und wir können uns nicht selbst heilen. Weil erst als Jesus die Hand ausgestreckt hat und den Mann gereinigt hat, war es diesen Menschen wieder möglich, dass er Beziehung hat zu Menschen. Und genauso ist es bei uns. Nur durch Jesus' Tod, wo er unsere Strafe getragen hat. Und nicht nur das, sondern er reinigt auch unsere Krankheit. Er zerschmettert die Sünde und macht uns frei. Er heilt uns von der Sünde. Jesus reinigt uns. Und ohne Jesus wandeln wir herum wie ein Aussätziger, ohne Hoffnung auf Heilung, ohne Hoffnung auf eine Beziehung. Wir sterben einen langsamen, qualvollen Tod ohne Jesus. Ohne Jesus sind wir alle verloren. Deswegen möchte ich dich ermutigen, dass du zu Jesus schaust und auf ihm vertraust. Wir brauchen Jesus, um geheilt zu werden. Und wenn du dieses Geschenk schon hast, wenn du Jesus schon in deinem Leben hast, dann schätze dieses Geschenk. Dann verliere keine Zeit mehr, dass du Jesus immer mehr kennenlernst. Dass du dich immer mehr verliebst in Jesus. Dass du Jesus immer mehr wertschätzt. Weil Jesus ist das Größte, Wunderbare und Schönste in diesem Universum. Und ich hoffe, dass du es auch sagen kannst für dein Leben, wenn du Christ bist. Und wenn du Jesus noch nicht in dein Leben hast, dann möchte ich dich ermutigen. Hey, beschäftig dich mit Jesus. Nimm dir ein bisschen Zeit und hinterfrag, kann das stimmen, was die Bibel sagt? Kann das stimmen, kann das wahr sein, was Gott da für Behauptungen aufstellt? Bete zu Gott, frage ihn, Gott, stimmt das, was du in der Bibel sagst? Kann das wahr sein? Bitte Gott um Offenbarung. Und wenn du Gott und Jesus mit deinem ganzen Herzen suchst, dann kann ich dir jetzt schon versprechen, du wirst Jesus finden. Und das Wunderbare ist, Jesus' Tilgung der Sünde das gilt für alle Menschen. Jesus ist nicht exklusiv. Er macht keinen Unterschied, woher du kommst. Ob du arm bist, ohne Freunde und krank bist, oder ob du reich bist, gut aussehen und du hast viele Freunde. Jesus macht da keinen Unterschied. Und vielleicht fühlst du dich so wie dieser Mann in der Geschichte. Du fühlst dich wie ein Außenseiter, jemand, der anders behandelt wird. Oder vielleicht fühlst du dich so, wie wenn du allein gelassen bist von deinen Mitmenschen, von deinen Freunden, von deiner Familie. Dann komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Und wie der Aussätzige, setz die ganze Hoffnung auf Jesus Christus. Und du wirst in ihm alles finden, was du brauchst. Und lass dich auf keinen Fall erreden oder glaub es auf keinen Fall, dass du bei Jesus nicht willkommen bist, dass du nicht vor Gott treten darfst. Okay. Jesus ist nicht so wie wir Menschen. Er behandelt die Menschen nicht anders, nur weil sie krank sind. Er ist anders. Er ist voller Liebe und Verständnis. Jesus hat noch nie einen Menschen abgelehnt, der zu ihm gekommen ist. Deswegen möchte ich dich ermutigen, dass du zu Jesus kommst. Genau, also Jesus heilt den Mann. Der Mann ist wieder rein. Die Krankheit ist verschwunden. Und Jesus sagt jetzt zu diesem Mann: Siehe, sage es niemandem, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bring die Gabe dar, die Mose angeordnet hat, ihnen zum Zeugnis. Und Jesus gibt da ganz klare Anweisungen, was der Geheilte jetzt als nächstes machen muss. Und ich habe mir beim Vorbereiten überlegt, was macht das jetzt für einen Unterschied, ob dieser Vers 4 dasteht oder ob er weggelassen wird. Ändert das die Geschichte? Und ich finde, es ist ganz klar zu sehen, Jesus hält sich an die Regeln. Jesus hält das Gebot, das Mose von Gott gekriegt hat. Es ist nicht Jesus' Absicht, die Gebote zu brechen und eine neue Sekte oder Religion zu gründen. Jesus bringt das Alte Testament zur Erfüllung, dadurch, dass er die Gesetze einhält, dass er sündlos ist und für uns stirbt. Und im 3. Mose, im Kapitel 14, da lesen wir von diesem Gesetz, das Gott gegeben hat, und was zu tun ist, wenn jetzt ein Aussätziger wieder geheilt wird. Und der Prozess dauert immer eine Woche, wo man Opfertiere darbringt, wo man mit Blut besprinkelt wird, wo man sich die Haare bart und die Augen braun rasieren muss. Und erst dann nach dem allen ist man wieder als wirklich rein angesehen. Und Jesus befiehlt dem Mann eben, dass er niemanden etwas davon sagen darf, was für Wunder gerade passiert ist. Es ist gerade ein Leprakranker geheilt worden und er darf das nicht weiter erzählen. Und die Frage ist, wieso macht das Jesus? Wieso sagt Jesus, du darfst das nicht weiter erzählen? Und ich bin ehrlich gesagt zu keiner zufriedenstellenden Antwort gekommen. Deswegen kann ich da jetzt nur meine Vermutung mitgeben. Und die erste Vermutung ist, eventuell will Jesus vermeiden, dass dieser Mensch jetzt losgeht und jeden erzählt, hey, ist so cool, was ich erlebt habe, ich bin rein, meine Krankheit ist weg. Und in der ganzen Aufregung vergisst er vielleicht, dass er zu den Priester gehen muss und den Reinigungsprozessen machen soll. Oder vielleicht wird dieser Mensch dann zu stolz und fühlt sich besser als andere Menschen. Das ist die erste Vermutung. Und die zweite Vermutung, wo ich glaube, dass das eher ein Grund sein könnte, ist, dass Jesus einfach verhindern will, dass Menschen nur zu ihm kommen, um körperliche Heilung zu erfahren. Vielleicht will er verhindern, dass er den Ruf kriegt als so ein geheimnisvoller Magier oder so ein geheimnisvoller Heiler. gewusst, was er immer ist. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus einen guten und perfekten Grund dafür gehabt hat. Genau, das ist also das erste ausführlich beschriebene Wunder im Matthäus-Evangelium. Und ich habe jetzt zwei Wünsche für dich, für die Gemeinde und für mich. Erstens, ich wünsche mir, dass wir alle so eine Einstellung im Herzen haben, oder dass wir alle so eine Einstellung bekommen, wo wir sagen können, voller Überzeugung, Herr, dein Wille geschehe. In Römer 8, 28 sagt Paulus, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Und meine Sehnsucht ist, dass wir in unserem Herzen beten können, Herr, ich bin ganz deins. Mach mit mir, was du willst. Dein Wille geschehe. Ob ich arm bin oder reich, ob ich gesund oder krank bin, ob ich stirb oder lebe, Jesus, dein Wille geschehe. Herr, du kannst Gottes Wort, du kannst Gott beim Wort nehmen und darauf vertrauen, dass sein Wille für dein Leben perfekt und gut ist und dass das Beste für dich bewirkt. Und der zweite Wunsch ist, dass wir wie dieser Mann erkennen, dass Jesus das Wunderbarste und Schönste, Größte und Mächtigste ist und dass er keine Menschen ausschließt. Jesus ist die mächtigste Kraft im Universum. Und wenn du Jesus liebst, dann wirkt diese Kraft in deinem Leben. Und er ist die Antwort zu all deinen Problemen. Ganz, ganz egal, wie groß oder klein dieses Problem ist, ganz egal, in was für ein Loch du steckst, wie unmöglich diese Aufgabe vor dir ausschaut, ganz egal, wie viele Menschen gegen dich arbeiten, mit Jesus an deiner Seite ist alles möglich. Und es gibt einfach keine Grenzen. Das sind meine Wünsche für uns. Dass wir auf Gottes Willen vertrauen, dass er gut und perfekt ist. Und dass wir Jesus so sehen und so begegnen, dass er das Wunderbarste und Schönste ist. Herr, ich möchte einfach Danke sagen für deinen Willen. Danke sagen für das, wer du bist. Danke, dass es dein Wille war, dass Jesus am Kreuz stirbt. Wenn nur durch das können wir frei werden. Danke, Herr, dass dein Wille gut ist. Und möchte einfach bitten für uns alle, dass wir das erkennen dürfen. Und wenn wir das gerade näher zu sehen, Herr, dann bitte sag uns das. Sag, dass du gut bist. In allem, Herr. Auch wenn es vielleicht gerade nicht so ausschaut. Und möchte einfach bitten, dass du und einfach immer mehr sagst, wer du bist, wie groß du bist, wie mächtig und wie wunderschön du bist. Und dass wir einfach da voll astonished sind dadurch. Ja. Ich möchte einfach bitten, dass wir einfach darüber staunen, über deine Größe, über deine Liebe. Und ich möchte bitten, dass du einfach jeden da segnest und dass wir einfach immer mehr kennenlernen dürfen. Danke, Herr. Amen.